And action.
I came in 1934. There were two waves of German picture makers coming to America. The first one in the 20s, those were the real great ones who were hired in Germany, put under contract and brought over. The second German wave came after the advent of Mr. Hitler. In other words, the refugees. We came without a job.
Ich sollte es irgendwie feierlich diese Episode beginnen, aber...
Aber ich finde ein... ist vielleicht auch ganz gut. Cool.
Ist doch whatever. Ist auch ein guter Einstieg für eine neue Mammut, für ein neues Mammutprojekt. Herzlich willkommen zu Directed by Billy Wilder. Ich bin der Joe. Das U ist der Ted und der Luke ist
A.
Das A ist der, genau, das A ist der Luke.
Es ist mir, wo wir reden für die nächsten zwei, drei
ein
Jahre.
Jahr. Für das nächste Jahr. Ein Jahr. Das dauert ziemlich genau ein Jahr.
Ja. Ich mag ja einfach diese Headcanon, die ich habe, dass wir graduell mehr und mehr mental zerrütten, während wir diese Mammut-Staffeln machen und dann irgendwann einfach nur noch so über die Filme sagen.
Dann brauchen wir so, müssen wir auf einmal ein Videoformat machen und dann haben wir immer mehr so eine Unibrow und dann so ein so Neandertaler Prosthetics und so.
Ich meine, mein Lachen hat sich ja sowieso.
Meine Haare lasse ich mir schon wachsen, also die sind jetzt lang genug.
Ich lache mittlerweile so wie Seth Rogen. Es ist schon nicht von der Hand zu weisen.
Das ist einfach was langes Podcasten mit dir macht. Ich weiß gar nicht, wann. Wir haben noch ein paar Jahre bis zu unserem offiziellen 10-Jährigen, aber es ist nicht mehr so lange hin. Also 3 Jahre.
Welches 10-Jährige? Also das.
Ja, von der allerersten Plan Film, die war 2016 irgendwann. Aber wir machen das schon eine Weile. Selbst diese Version hier, ne? Also die, wir machen schon sehr viel länger diese Version des Podcasts als die
vorherige.
Der Colin und ich.
2018.
2018 haben wir nämlich, also der Colin und ich, die Variante hat im Prinzip exakt 2 Jahre gehalten, glaube ich. Und das machen wir jetzt schon hier 5.
Tja, wir sind halt einfach.
Ja.
Alt.
Wir haben auch schon über 600 Folgen hochgeladen. Also ich meine, das ist halt auch, ne?
Ja, it's content. Some might call it content.
Well, das ist, was es ist. Ja, und der Content für das nächste Jahr auf jeden Fall. Also jetzt lass mich überlegen, es sind so knappe 25 Filme, ne? Das ist, wir nehmen 2 im Monat auf. Nee, dann brauchen wir ja länger.
Ja, ja, ja. Beziehungsweise wie bringst du sie raus? Einen im Monat, oder?
2 im Monat.
Ah, 2 im Monat.
Wir nehmen 2 im Monat auf und 2 kommen auch raus.
Ah, okay. Ja, nee, also, dann ein Jahr ist
ja. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, ziemlich dann genau. Ein bisschen mehr. Ja, whatever. Ist auch wurscht. Es kommt so raus, wie es rauskommt. Aber es ist ungefähr die Hälfte von Hitchcock. Ein bisschen weniger sogar als die Hälfte von Hitchcocks Filmografie. Wir quatschen über die Filme von Billy Wilder, einem anderen Regisseur, also kontemporärer Regisseur zu Hitchcock. Ein bisschen jünger als er. Er ist... Jetzt habe ich natürlich nicht das Konzept offen. Ich bin ja furchtbar vorbereitet.
Ich habe es offen. Soll ich dir was vorlesen?
Oh ja. Jetzt habe ich es auch. Hier. Er ist geboren am 22.06.1906 in Sucha, was heute in Polen liegt. Damals Österreich-Ungarn. Als Samuel Wilder, Spitzname Billy, den hat ihm seine Mutter gegeben, weil sie ein Fan von amerikanischen Western-Mythen war. Und er war der Sohn von Max Wilder, einem Hotelbesitzer. Wenn das Hirn schon weitergelesen hat als der Satz, den du eigentlich sagen willst. Ne? und Eugenia Wilder, der Mutter, er hatte einen Bruder, Willi Wilder, witzig, Willi und Billy, der auch irgendwann in die Filmindustrie gegangen ist, nachdem sein Bruder da schon drin war, jetzt nicht so erfolgreich war wie Billy, aber da zumindest auch was damit zu tun hatte. Und er hat bei 26 Filmen Regie geführt, war aber auch sehr aktiv als Drehbuchautor, also zusätzlich zu den Filmen, bei denen er Regie geführt hat, die er auch alle mitgeschrieben hat, meistens mit Writing-Partnern, hat er bei noch mehr Filmen die Drehbücher geschrieben. Und da gibt es definitiv Stoffe für eine Bonus-Episode am Ende dieser Staffel, aber da brauchen wir jetzt noch nicht groß drüber reden. Aber da wird es sicher auf irgendwie sowas rauslaufen, weil da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, und warum ich ihn machen wollte, ich hatte ähnlich wie bei Hitchcock damals, ich hatte schon so ein, zwei, drei Filme von ihm gesehen. Also ich meine, so Some Like It Hot kennt man halt einfach. Mhm. One, Two, Three hatten wir im Geschichtsunterricht in der Schule.
Witzig.
Mal geguckt. Das war vielleicht so, ja, das war ziemlich sicher mein erster Billy Wilder Film und den liebe ich sehr. Und ich meine, hier Sunset Boulevard haben wir ja in Top 250 schon besprochen. Das heißt, wir haben, glaube ich, alle so ein bisschen ein Bild von ihm. Aber was ich ja an Directed By so liebe und warum ich dumm und crazy genug bin, das immer zu machen, ist, weil ich mich ja reinfressen will in die Biografie dieser Person. Und ich habe drei Biografien zu Billy Wilder, die ich finden konnte, die ich parallel lese hier zu diesen Staffeln. Es fühlt sich wieder sehr wie bei Hitchcock an. Fühle mich sehr zu Hause. Es gefällt mir sehr gut. Es war sehr viel Arbeit, das aufzuholen, um an den Punkt zu kommen, wo wir jetzt sind, weil er hat ja viel Vorgeschichte. Aber, also mehr sind mehr zwei Biografien, die ich parallel lese. Und dann gibt es noch ein, so ein Interviewbuch, so ähnlich wie Hitchcock-Truffaut mit Cameron Crowe und Billy Wilder. Aber was mich daran sehr nervt, ist, dass sie nicht chronologisch durch seine Filmografie gehen. Das ist halt einfach, die quatschen halt einfach. Und wenn sie gerade am Anfang des Buches halt gleich über Some Like It Hot quatschen, dann quatschen sie da halt schon drüber. Und dann bin ich halt so, ja, okay, ich lese dieses Buch, um die Vibes zu kriegen, aber da werde ich keine Infos rausziehen, weil was willst du machen? So, ne? Dafür gibt es die anderen. Aber ich bin eben, was ich ja jede Staffel sage, ich liebe es halt, diese Person wirklich kennenzulernen und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wer sind die und was macht die aus und in welcher Zeit waren die aktiv und gerade bei diesen Regisseuren, die einfach einen großen Teil der Filmgeschichte miterlebt haben, wie war das so? Und wir reden gleich drüber, was ich jetzt schon super faszinierend an seiner Karriere finde, weil ich habe ein ganz neues Kapitel Filmgeschichte für mich entdeckt hier, nämlich das Kino der Weimarer Republik, wo er aktiv tiefer. Aber der Film, über den wir, an dem wir jetzt diese erste Episode aufhängen, sein allererstes Regiedebüt, heißt Mauvaise Graine, ein französischer Film. Den hat er nämlich gemacht 1934, als er in Paris war, als Flüchtling vor den Nazis.
Krass.
In Mauvaise Graine spielen mit Daniel Darrieux, Pierre Mingond, Raymond Gall, Jean Val und viele mehr. Er hat theoretisch hier einen Co-Regisseur, Alexander S. Way, ein ungarischer Typ, ein ungarischer Regisseur, glaube ich, der wohl aber nicht viel Regiearbeit in diesem Film gemacht hat. Mehr dazu später, wenn wir da hinkommen. In diesem ersten Film geht es um einen jungen Dude, ein Sohn eines reichen Vaters, der sehr stolz ist auf das geile Auto, das er hat und damit Paris unsicher macht. Sehr liebt dieses Auto und dann beschließt sein Vater, mein Sohn ist zu verwöhnt, hängt mir zu sehr auf der Tasche, der muss jetzt lernen, selber was aus sich zu machen und verkauft sein Auto.
Gut so.
Und was macht sein Sohn? Geht direkt in die Kriminalität zu den zu einem Autodiebstahlring, die auf ihn aufmerksam werden, weil er sein Auto versucht zurückzuklauen und dann wird er Teil dieser Bande, die Autos klauen, umlackieren und wieder verkaufen quasi, verliebt sich da in eine junge Frau, die da Teil davon ist und freundet sich mit so einem Dude an, der ist ihr Bruder, ne?
Ja.
Ja, genau, befreundet sich mit ihrem Bruder an, der will vielleicht mehr von ihm, wer weiß.
Also und es ist tatsächlich sogar andersrum, erst kommt der Bruder und dann kommt sie.
Das ist fair, genau, über den Bruder lernt er sie kennen, die verlieben sich ineinander und dann gibt es Infighting in dieser Gang und ein Typ hat es auf ihn abgesehen, will ihn, schickt ihn mit einem kaputten, also mit einem manipulierten, sabotierten Auto auf eine Reise, wo er quasi einen Unfall bauen soll, das macht er auch und dann schließen er und sie, dass sie das Land verlassen wollen, ihren Bruder noch dazu holen. In der Zwischenzeit ist aber die Polizei aufmerksam geworden auf die Gang, macht einen Raid, der Bruder kommt ums Leben und die beiden fliehen aus dem Land. Tragisch.
Finanziert von seinem Daddy.
Finanziert von seinem Daddy. Das ist richtig, genau. Das ist mal so grob die Geschichte. Bevor wir aber zu dem Film kommen, würde ich kurz so ein bisschen biografisch was zu Billy Wilder erzählen, weil das ist ziemlich interessant. Und das hilft zu verstehen, wie dieser Film entstanden ist. Das wird jetzt so ein bisschen eine kleine Geschichtsstunde, aber ich glaube, es ist essentiell, damit wir dann später über den Film reden können, weil der ist natürlich in einer sehr spezifischen Situation entstanden.
Düt, düt, düt. Infodump. Ja.
Macht's euch bequem.
Lehnt euch zurück. Holt euch euren zurück, Tee, genau, euren Kaffee.
Macht euch
ein Feuer an.
Legt euch ins Bad. Mhm.
Und jetzt haben wir zwei mehr Zuhörer, denn Luke und ich werden jetzt für die nächsten 20 Minuten.
Genau. Sehr gut. So können wir auch Zuhörer gewinnen. Ja.
Wir rechnen einfach euch obendrauf, genau. Ja. Also, wir machen eine kleine Reise zurück in das Jahr 1906, als Billy Wilder geboren wird. Ich habe ja gesagt, sein Vater war Hotelbesitzer. Das ist nicht so ganz richtig. Also das war er irgendwann. Aber das Interessante an seinem Vater ist, dass er so ein bisschen fast wie so ein Filmcharakter auf mich gewirkt hat aus den Biografien. So ein erfolgloser Geschäftsmann, der so alles mal ausprobiert hat. Also so, es gab ja in den 80ern so einen ganzen Trope in den amerikanischen Filmen, wo ganz viele Familienväter so Erfinder waren, so erfolglose Erfindercharaktere. Der wirkt auf mich so ein bisschen so. Zum Beispiel hat der mal ein Uhrenbusiness gestartet und direkt danach sind Uhren aus der Mode gekommen in Österreich-Ungarn. Er hat in eine Forellenfarm investiert, ohne was über Forellen Zucht zu wissen, die dann pleite gegangen ist, an der er fast alles verloren hat. Also war so, ja, Billy Wilder hat das so beschrieben, alles, was sein Vater angefasst hat, ist halt so nichts geworden. So, ne? Ist einfach kein Glück im Geschäftsleben gehabt. Aber zum Großteil während Billy Wilders Kindheit hat er eine Reihe Bahnhofscafés betrieben oder Bahnhofsrestaurants. Damals war es nämlich so, dass wenn du mit dem Zug unterwegs warst, dann hast du halt an den Bahnhöfen oft länger gehalten. Ne? So, ist quasi, da kam die Durchsage, hey, wir halten hier jetzt eine Dreiviertelstunde. Und dann war es ein richtiges Business halt quasi, okay, dann haben wir so ein Bahnhofsrestaurant, wo die Menüs alle ausgedruckt sind, dann rennen die Leute da rein, bestellen sich irgendwas, essen schnell und gehen wieder in den Zug. So. Und das hat sein Vater mehrere betrieben, weswegen die Familie viel Zeit in Zügen verbracht hat, einfach viel von Café zu Café gereist ist. Und anscheinend, ich habe ja viel von seiner Filmografie noch nicht gesehen, aber Züge und Hotels und so weiter spielen wohl immer eine sehr große Rolle. Müssen wir mal drauf achten, wenn wir jetzt da durchgehen. Und irgendwann hat sein Vater das an Nagel gehängt und wurde Manager eines Hotels in Krakau. Und das hat er den Rest seiner Zeit hauptsächlich gemacht, so Hotelmanagement und sowas. Während dem Ersten Weltkrieg ist die Familie Wilder dann nach Wien geflohen, um dem Krieg so ein bisschen zu entgehen, und haben da halt die ganze Armut des österreich-ungarischen Seite des Ersten Weltkriegs mitgekriegt, inklusive Hungersnot, ne, lange anstehen, um irgendwas zu essen zu kriegen und so weiter. Mhm. Billy Wilder war kein besonders guter Schüler, ist dann nach dem Ersten Weltkrieg auf eine, ja, ich sag mal, heutzutage würde man es irgendwie sagen, so Schule für Problemschüler oder für schwierige Schüler gegangen, hat die so mit Ach und Krach bestanden und hat anschließend seine Eltern enttäuscht, als er Zeitungsreporter werden wollte, weil die wollten natürlich ganz klassisch, dass er Arzt oder Anwalt oder sowas wird. Er wollte das aber nicht, er wollte Reporter werden. Mhm. Und er hat seinen ersten Job bei der Wiener Zeitung Die Stunde bekommen, nachdem, und das ist halt eine Geschichte, die er erzählt hat, er erzählt manchmal so ein paar Geschichten, wo es immer dann heißt, naja, das kann er halt auch einfach sich als gute Geschichte ausgedacht haben. Also wir wissen nicht, ob das wahr ist, aber es ist eine gute Geschichte. Er hat den ersten Job nach seiner eigenen Aussage wohl bekommen, nachdem er den Chefredakteur aus Versehen beim Sex mit einer Mitarbeiterin in seinem Büro erwischt hat. Also er hat sich bei denen beworben, hat nie irgendwas zurückgehört, dann ist er einfach mal hingegangen, um sich persönlich vorzustellen, und hat die beiden wohl erwischt oder ist da halt reingeplatzt aus Versehen, und dann hat er direkt einen Job angeboten bekommen, und er war sich nie sicher, ob er den Job nur bekommen hat, damit er die Klappe hält, oder ob tatsächlich eine Stelle frei war. Also, das ist eine lustige Geschichte auf jeden Fall.
Und definitiv.
Eine Geschichte, die sehr in einen Billy Wilder-Film passen würde. Deswegen ist es so, war es das wirklich so? Who knows? Ja. Innerhalb dieser Arbeit als Zeitungsreporter hat er eines Tages den amerikanischen Jazzbandleader Paul Whiteman interviewt, als der mit seiner Jazzband in Wien auf Tour war. Und die beiden haben sich wohl sehr prächtig verstanden. Und Whiteman hat dann Billy Wilder eingeladen, ob er ihn denn nicht nach Berlin begleiten will, weil das der nächste Stopp auf der Tour war. Und Wilder wollte halt unbedingt weg aus Wien. Mhm. Interessant fand ich, dass Billy Wilder damals später gesagt hat, dass er, also seine Familie ist jüdisch, ne, und dass Wien so die antisemitischste Stadt war, die er wohl so erlebt hat. Nicht mal Berlin vor der Nazi-Zeit.
Verrückt.
Also,
crazy.
Ich schätze mal, das wird sich dann auch irgendwann geändert haben, bevor er geflohen ist. Aber das war mit ein Grund, warum er da weg wollte. Er hatte kein Geld, konnte aber den Tourveranstalter dazu überreden, dass sie ihm die Anreise bezahlen. Er hat nicht nach einem Rückfahrticket bezahlt, weil er nicht die Intention hatte, zurückzukehren. Er wollte nach Berlin und hat diese Chance quasi genutzt, nach Berlin zu kommen. Das war 1926, da war er 20 Jahre alt, kam nach Berlin und hat einfach weiter als Reporter gearbeitet. Er hat einen Job bei Die Nachtausgabe und einigen anderen Zeitungen in Berlin der damaligen Zeit gefunden, wo er hauptsächlich so Stories über berühmte Persönlichkeiten, aber auch so Crime-Sachen und sowas gemacht hat. Und er war wohl so wirklich bekannt als der rasende Reporter. Also es gibt so eine Karikatur von ihm als der rasende Reporter, ne, wo er so mit Block und Stift rumläuft und der Hut fliegt ihm weg, weil er so wuseln ist und so. Und gab dann später auch so einen Film, der rasende Reporter, der wohl auf ihm basiert, an dem er auch so halb beteiligt war.
Witzig.
Es gibt mehrere deutsche Compilations von seiner journalistischen Arbeit, was ich sehr interessant finde. Ich habe jetzt da habe ich noch nicht reingeschaut. Aber was ich so gelesen habe darüber, ist, dass er wohl schon damals ein sehr gutes Gespür für Storytelling hatte, einen flotten Schreibstil, exzentrische Charaktere und naja, auch so zugegeben, dass so, naja, vieles war auch einfach fiktionalisiert oder halt so ein bisschen übertrieben, so, ne? Mhm. Wie halt so die journalistische Arbeit der damaligen Zeit war. War auch Teil, einfach viel Entertainment dabei, so, ne?
Mhm.
Und ein Ausschnitt, den ich sehr lustig fand, war das Ende seines Konzertberichts zu Paul Whitemans Konzert in Berlin. So, ne, weil es darum ging, ne, Jazz als super neue Musikrichtung trifft auf das konservative Europa, so Wien und Berlin und so weiter. Und er hat seinen Artikel so beendet mit den Sätzen: Für Jazz, gegen Jazz, modernste Musik, Kitsch, Kunst, Bedürfnis, notwendige Bluterneuerung eines verkalkten Europas.
Yo.
Weiß ich, ob er es durchliest, er war ein großer Jazz-Fan.
Ja.
und sehr so dieses, wir brauchen das, wir brauchen irgendwie eine andere Art von Kunst hier. So, ne?
Nice. Ich meine, kommt auch im Film raus, dass er Jazz mag.
Durchaus, durchaus, absolut. Seine wohl bekannteste Reportage in der Zeit war, er hatte den Titel Herr Ober, bitte einen Tänzer. Die erschien in der BZ am Mittag im Januar 1927 und darin schildert Wilder seine manchmal fiktionalisierte Erfahrungen als bezahlter Tänzer, die sich wohl auch in seinen späteren Filmen / Charakteren immer mal wiederfinden lassen. Also der Hauptcharakter in Sunset Boulevard hat definitiv so ein bisschen was davon. Die Reportage kann man heutzutage noch lesen auf der BZ-Website. Einfach mal googeln. Herr Ober, bitte einen Tänzer, BZ oder so, findet man die. Ist sehr interessant zu lesen, finde ich. Weil ein Tänzer war wirklich ein Beruf damals. Es hatte so ein Hauch von Prostitution, weil man quasi dann Angestellter bei Hotels war und dazu da war, dass reiche Damen vor allem einen einfach zu sich, also da wurde man einem Tisch zugeteilt. Und wenn die Leute an dem Tisch tanzen wollten, dann musste man mit denen tanzen und war quasi so dazu da, die einsamen Damen der Stadt zu unterhalten.
Mhm.
Gibt auch immer mal so, dann so wird gesagt, dass er als Gigolo gearbeitet hat, aber also dass es jetzt so eine richtige sexuelle Komponente hat, das hat er jetzt nie so gesagt. Also das stimmt schlicht nicht nach allem, was ich gelesen habe. Aber dass es sich für ihn so angefühlt hat, dass er sich so ein bisschen missbraucht angefühlt hat, das ist definitiv Teil davon und das kommt in der Reportage durchaus auch raus.
Okay.
Billy Wilders älterer Bruder Willi Wilder, ich liebe den Namen, war in der Zwischenzeit, also er war ein bisschen älter als er, war nach New York ausgewandert. Und die beiden hatten auch nie so wirklich eine Beziehung, ne? Weil der eine war dann in Berlin, der andere war schon in New York, schon Jahre davor, also ne, der war einfach aus dem Leben.
Mhm.
1928 hat dann der Vater der beiden erst seinen Sohn in Amerika besucht und wollte auf dem Rückweg dann durch Berlin fahren und Billy besuchen. Auf der Zugfahrt ist er aber jedoch sehr krank geworden und als er in Berlin angekommen ist, musste direkt ein Krankenwagen gerufen worden und er ist quasi im Beisein von seinem Sohn auf dem Weg ins Krankenhaus schon gestorben.
Krass.
Also ziemlich, ziemlich krasse Geschichte und Billy Wilder hat wohl damals einfach sein letztes Geld zusammengekratzt, um seinen Vater auf dem jüdischen Friedhof in Berlin beerdigen zu können und musste dann erst wieder Geld ansparen, bis er das Geld hatte, um seine Mutter anzurufen und ihr davon zu erzählen. Also ziemlich einschneidendes Erlebnis, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall.
Krasse Geschichte einfach. Vor allem, wenn man überlegt, irgendwie das, was es damals bedeutet hat, irgendwie, wenn du in Wien wohnst und ein Sohn ist in Berlin und einer ist in Amerika, wenn du deine Kinder besuchen willst, was das damals bedeutet hat, ist ja eine monatelange
ja.
Unterfangen, die zu besuchen, so, ne? Also krass einfach. Billy Wilder war früher ein Filmfan und wollte gerne in der Filmindustrie arbeiten, hat aber nicht gewusst, wie. Eine Legende, ne? Auch wieder so eine Geschichte, die er erzählt hat, wie es dann dazu kam, dass er in der Filmindustrie angefangen hat, besagt wohl, dass er eines Tages mitten in der Nacht geweckt wurde, weil es an der Tür des Hauses geklopft hat, in dem er gelebt hat. Und dann ist die Tür zu seinem Zimmer aufgeflogen und ein Mann ist reingestürmt und hat sich in seinem Zimmer versteckt. Stellt sich raus, es war der Chef der Firma Maxim Film, der eine Affäre mit einer Frau hatte, die in der Nachbarwohnung zu Billy Wilder gewohnt hat. Und ihr Verlobter stand vor der Tür und hat nach ihr gesucht. Der Mann wollte sich in Billy Wilders Zimmer verstecken und war dabei, sich anzuziehen, seine Schuhe anzuziehen und hat Billy Wilder nach einem Schuhlöffel gefragt. Und Wilder hat wohl einfach gesagt, ich gebe dir den Schuhlöffel, wenn du dafür hier und jetzt mein Drehbuch liest, das ich geschrieben habe. und der hat sich wohl drauf eingelassen, hat das Drehbuch an Ort und Stelle gelesen, fand's geil, hat's für 500 Mark gekauft und so ist er dazu gekommen, Filme zu schreiben. Das ist die Geschichte, die er manchmal erzählt hat. Wahrscheinlicher ist, dass er den Start als Ghostwriter für andere Drehbuchautoren begonnen hat und dann so Stück für Stück sich halt reingearbeitet hat.
Also das halte ich es schon für weit hergeholt, deine Behauptung.
Ja, ja. Nee, stimmt. Die Story mit der Affäre und dem auch das klingt halt einfach wie so eine Filmszene halt einfach.
Ja, ja, deswegen, total.
Ne, vielleicht ist da irgendein ein wahrer Funke dran, aber das, was so wahrscheinlicher ist, wo es halt auch Hinweise für gibt, ist, dass er halt einfach als Ghostwriter angefangen hat.
Ja, ich habe das Gefühl, er fiktionalisiert da auch so ein bisschen sein eigenes Leben.
Total. Und so wie ich ihn einschätze, so von den paar Sachen, die ich jetzt bisher gelesen habe, halt einfach, weil er Spaß dran hat. Ne? Jetzt gar nicht mal, weil er sich irgendwie groß mythologisieren will, sondern halt einfach, weil er es interessanter findet als die tatsächliche Geschichte. Und dann,
ja.
Ne, so kommt ja auch aus seiner journalistischen Arbeit, wo halt auch so, okay, wenn die echte Geschichte langweilig ist, dann fiktionalisieren wir was, damit es ein bisschen unterhaltsamer ist.
Mhm.
So, und dann übertreiben wir halt ein bisschen. Und so wirkt das für mich.
Ein bisschen Pep.
Ja, genau. So, den ersten großen Durchbruch hatte er 1929, es gab wohl das Romanische Café in Berlin, war sowohl so ein Hotspot, wo junge Journalisten und auch Leute aus der Filmbranche immer abgehangen haben. Und da war er halt auch oft aktiv, hatte so einen tragbare Schreibmaschine, mit der er dann dort saß und geschrieben hat, wie so ein Screenwriter-Klischee. Und dort hat er wohl eines Tages eine Gruppe junger Männer getroffen, die halt auch alle in der Film irgendwas mit Filmen gemacht haben, aber halt auch alle aufstrebend waren, ihre eigenen Sachen machen wollten, groß rauskommen wollten. Und einer von denen hatte wohl 5000 Mark und die anderen hatten Kontakte und so. Und dann haben sie beschlossen, hey, wir machen zusammen einen Low-Budget-Indie-Film. Und die Idee war quasi, also Billy Wilder hat ein Drehbuch geschrieben und die Idee war dann, mit normalen Leuten, mit Laiendarstellern in Berlin, im echten Berlin zu drehen, einfach so, ne, auf offener Straße. Also so richtig Low-Budget-Indie, halb improvisiert.
Mhm.
Und herausgekommen ist der experimentelle Film Menschen am Sonntag. Was lustig ist, weil ich habe den vor einer Zeit mal auf Mubi geguckt und ich wusste nicht, dass Billy Wilder den geschrieben hatte, daran habe ich mich nicht erinnert, aber ich habe den gesehen schon. Und so ziemlich alle, die an dem Film beteiligt waren, sind irgendwann später groß rausgekommen. Also einer der Männer war zum Beispiel Fred Zinnemann, der später auch in die USA geflohen ist und Filme wie High Noon zum Beispiel gemacht hat.
Mhm.
Und auch die anderen waren einer war auch der Production Designer von Metropolis zum Beispiel, solche Sachen halt. Der Film sollte bewusst anders sein als das Wohlfühlkino der späten Weimarer Jahre und deswegen auch so ganz bewusst die semidokumentarische Herangehensweise, das Drehen mit Laiendarstellern und so weiter. War auch ein später Stummfilm, also der wurde stumm gedreht. Ja, und dieser Film war jetzt nicht kommerziell wahnsinnig erfolgreich, aber er hat ziemlich viel Aufsehen erregt, zumindest auch in der Filmindustrie der damaligen Zeit und hat auf jeden Fall den daran Beteiligten einige Türen geöffnet und einfach die Bekanntheit, die damit erlangt haben, ist auch wohl, was den meisten dann auch die Flucht vor den Nazis leichter gemacht hat. Also Billy Wilder hat später immer mal gesagt, dass dieser Film eventuell sein Leben gerettet hat. Also ne, halt einfach durch die Connections, die er dadurch gekriegt hat und so.
Mhm.
Genau, und wie gesagt, der Film war überraschend erfolgreich und durch die Publicity, die sie halt dadurch gekriegt haben, haben quasi alle Beteiligten danach Verträge bei der UFA gekriegt. Was zu der Zeit das weltweit größte Filmstudio außerhalb Hollywoods war.
Das ist schon krass, ne, wo die deutsche Filmindustrie mal war.
Ja, ne. Und yeah. Hier sind wir jetzt nämlich an dem Punkt dessen, wo sich für mich so ein ganz neues Kapitel Filmgeschichte generell generell aufgemacht hat, wo ich dann einfach wahnsinnig viel über das Kino der Weimarer Jahre gelesen habe. Und gibt einen geilen Doku-Zweiteiler. Der erste Teil heißt Von Caligari zu Hitler. Das ist quasi einfach nur das deutsche Kino der Weimarer Jahre. Und der zweite Teil ist Hitlers Hollywood. Das ist das Kino der Nazis, wo ich auch keine Ahnung von hatte, was auch hochinteressant war. Der Stil der Dokus ist so mehr, okay, wir hüpfen von Anekdote zu Anekdote. Ich hätte mir ein bisschen informativere gewünscht, aber als Einblick in die Filmwelt der damaligen Zeit sehr zu empfehlen, kann man ziemlich weitläufig streamen, die zwei Dokus. Kann ich sehr empfehlen. Und einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen, was war das deutsche Kino der damaligen Zeit. Und das war wahnsinnig spannend und wahnsinnig vielfältig. Einfach vor allem der frühen Weimarer Jahre, ne, wo einfach diese ganzen klassischen deutschen Filme, die man so kennt, ne, M, Metropolis, Dr. Caligari, der deutsche Expressionismus, da ist einfach sehr viel geiler Scheiß passiert. Und es war sehr interessant, jetzt so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das dann langsam in das Kino der Nazis übergegangen ist. Und zu der Zeit, wo eben Billy Wilder dann bei der UFA angefangen hat, war es dann nämlich schon nicht mehr so dieses, okay, wir sind experimentell, wir machen geilen neuen Scheiß, sondern da war die UFA unter der Kontrolle von dem Nazi-Sympathisanten Alfred Hugenberg. Und da haben die schon damals angefangen, so mehr, ne, da war dann große Depression und Inflation und bla, und also generell die Wirtschaftslage war scheiße, den Leuten ging es scheiße. Und da war, also es war jetzt nicht nur wegen der Nazi-Connections, aber das Kino der späten Weimarer Jahre war viel mehr auf Wohlfühlkino, auf Heimatfilm, auf Romanzen und so weiter und ganz viel halt, und das war schon so ein bisschen ideologische Vorbereitung der Nazi-Zeit, viel Fokus auf Leute, die in Armut leben, aber glücklich damit sind, ne, darin ihr Glück finden und, ne, wenn wir nur alle zusammenhalten, bla, ne, das war, die haben jetzt nicht aktive Nazi-Propaganda gemacht, bevor die Nazis an die Macht gekommen sind, aber mehr so dieses mit der eigenen Lage in der Welt zufrieden sein, Autorität gegenüber positiv eingestellt sein, solche Sachen, ne, das waren so, war so, wie dieser Nazi-Sympathisant die Filmindustrie gesteuert hat vor der Machtergreifung. In der Zeit zwischen 1929 und 1933, bevor er abgehauen ist, hat Billy Wilder 13 Filme bei der UFA geschrieben. Und zu den Credits zählt unter anderem die erste Verfilmung von Emil und die Detektive.
Ah, yes. Ja, die habe ich auch gesehen als Kind und die ist sehr trippy.
Okay, ja, das ist, also ich eine Bonus-Episode, die mir so ein bisschen vorschwebt, ist, vielleicht machen wir am Ende ein Double-Feature-Bonus-Ding mit Menschen am Sonntag und Emil und die Detektive. Ich glaube, das wäre
auf jeden Fall
ganz interessant, um so den Einblick in seine Schreibzeit, bevor er mit Regie angefangen hat, und auch, ja, Kino, bevor die Nazis an die Macht kamen. So, ne? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, also, ne, war da als Autor aktiv, war aber nicht so happy, weil halt er halt sehr viel Auftragarbeit gemacht hat und die Filme, die gemacht wurden, fand er nicht so geil. Hat versucht, da so es sich ein bisschen selber zu verwirklichen, aber das Wohlfühlkino fand er halt scheiße. Deswegen haben sie ja auch Menschen am Sonntag gemacht. Und bereits nach dem Erfolg von Menschen am Sonntag hat er eigentlich schon davon geträumt, nach Hollywood zu gehen. Also er hat später gesagt, ich wollte schon immer nach Amerika, aber es brauchte Herrn Hitler, um mich dazu zu bringen, die UFA zu verlassen. Und das Interessante ist, am Tag nach dem Reichstagsbrand war er bereit, Berlin zu verlassen. Also das war wirklich der Moment, wo er, also verständlicherweise, wo er gesagt hat, okay, Zeit zu gehen. Und es war wohl so, dass er tatsächlich am Tag zuvor noch die Ermordung von einem älteren jüdischen Mann auf offener Straße erlebt hat. Also wo so ein Trupp Nazis den zu Tode geprügelt hat und halt gemerkt hat, okay, ich muss gehen. Was er dann gemacht hat, ist, er hat alle seine Möbel und sein Auto verkauft. Er war wohl ein ziemlicher Autofan, also er hatte wohl ein schickes Auto und so.
Merkt man diesem Film auch kaum an.
Genau, das hatte auch damit zu tun. Das alles hat ihm so 2000 Mark beschert, die er in Dollar umgetauscht hat und dann mit seiner damaligen Freundin in den nächsten Zug nach Paris gehüpft ist. Er hat dann später gesagt, was ich auch eine interessante Geschichte fand, kurz bevor ich ging, hätte ich Hitler erschießen können. Ich war ihm einmal nah genug. Und zwar war er wohl kurz vor dem Reichstagsbrand bei einer Filmpremiere in der UFA und Hitler saß wohl in der Box direkt neben ihm. Und Billy Wilder hat es später so beschrieben, dass er sich nicht auf den Film konzentrieren konnte. Also er weiß auch nicht mehr genau, welchen Film, ob das einer von seinen Filmen war oder nicht. Also, aber das war, ne. Ja, Inglourious Basterds hätte wahr sein können.
Verrückt.
Das wäre eine interessante Version von Inglourious Basterds gewesen, wo Billy Wilder Hitler umbringt.
Yeah. Inglourious Wilder.
Ja, genau.
Damn.
Ja, und für seinen letzten geschriebenen Film in Berlin, der heißt Wovon Frauen träumen, der rauskam, nachdem er schon bereits geflohen war, hat er schon gar keinen Credit mehr gekriegt aufgrund seiner jüdischen Abstammung. Mhm. Also da haben sie ihm schon den Credit für geklaut.
Krass. Ja, na gut, haben sie gemacht, ne?
Das ist, was sie getan haben. War ja auch tatsächlich so, dass nachdem die Nazis die Macht übernommen haben, haben wir lang noch die amerikanischen Studios ihre Filme in Deutschland gezeigt und haben immer schön die Namen von jüdischen Mitarbeitern aus den Credits rausgelassen, wenn für die deutsche Version und so. Ne? So, in Paris war ein Hotel in der Nähe des Arc de Triomphe so zum sicheren Hafen für viele Flüchtlinge aus der deutschen Filmindustrie geworden. Da ist zum Beispiel Peter Locher auch abgestiegen, bevor der dann nach England ist erst, was wir ja bei Hitchcock besprochen hatten.
Ja.
Und er und Billy Wilder kannten sich und generell kannten sich halt einfach viele, die da untergekommen sind. Und das Hotel und die Situation war auch die Inspiration für ein Buch von Erich Maria Remarque mit dem Titel Arc de Triomphe, das auch verfilmt wurde mit Ingrid Bergman. Ein Film, den ich eigentlich noch vor dieser Aufnahme anschauen wollte, aber es noch nicht geschafft habe.
Damn.
Ja, der wurde dann Ende der 40er oder so, wurde der gemacht über dieses Hotel und die Flüchtlinge dort und so. Ohne Perspektive, ohne Arbeitserlaubnis in Paris hat Wilder dann angefangen, mit anderen Flüchtlingen darüber nachzudenken, ob sie nicht irgendwas machen könnten, um sich zu beschäftigen, um sich abzulenken, um auch einfach nicht ihre Karriere aus dem Blick zu verlieren, das, was sie machen wollen, aus dem Blick zu verlieren. Und haben halt überlegt, ob sie vielleicht ein Projekt entwickeln können, wo sie mit einem französischen Produzenten zusammenarbeiten könnten, wo es dann jetzt kein Problem war, dass sie keine Arbeitserlaubnis haben und so. Ne? Und die Idee von Mauvaise Graine hatte Wilder bereits einmal in Berlin aufgeschrieben. Und weil seine Freundin vor der Flucht von ihrem Vater einige Goldmünzen bekommen hatte, hatten die quasi die Möglichkeit, dass sie die Stück für Stück verkauft haben und dadurch Geld hatten und Wilder die Zeit hatte zu schreiben. Ne? Und so ist es, so hatte er eben die Zeit, dieses Drehbuch zu schreiben. Und Billy Wilder konnte Französisch. Also hatte schon durchaus Verständigungsprobleme, aber er hatte damals in der Schule Französisch gelernt. Englisch hatte er sich beigebracht dann auf der Überfahrt nach Amerika. Das ist auch eine irre Sache, finde ich. Aber da sind wir noch nicht. Mit diesem Drehbuch haben sie einen Produzenten gefunden, der nicht viel Geld für den Film ausgeben wollte, also so eine Low-Budget-Produktionsfirma quasi. Und sie haben quasi den ungarischen Regisseur Alexander Esway dazu geholt, der quasi das Geld mitgebracht hat und halt dafür den Co-Regie-Credit bekommen hat. Aber der war mehr nötig, um die Finanzierung zu bekommen. Der hat den Co-Regie-Credit, aber laut der Schauspielerin, der Hauptdarstellerin, war der wohl nie am Set. Also ich glaube nicht, also so nach allem, was ich gelesen habe, hat der jetzt nicht wirklich Regiearbeit an dem Film gemacht. Aber es war mehr so, ne, Billy Wilder hatte ja keine Arbeit zu laufen. Ist ne, dafür nötig. Ja, und damit sind wir beim Dreh dieses Films. Und ich glaube, so ein paar der Hintergrundinfos zu diesem Film, das hebe ich mir jetzt auf für, wenn wir über den Film reden. Aber damit sind wir bei Mauvaise Graine angekommen, Billy Wilders Regiedebüt im Exil in Paris. Und das ist auch übrigens ja acht Jahre, bevor er seinen zweiten Film gemacht hat. Also, und der zweite Film ist dann in den USA in Hollywood. Also da ist nochmal ganz schön viel dazwischen passiert. Also unter sehr besonderen Bedingungen entstanden dieser Film. Und jetzt geht die Frage an euch. Luke, ich fange mit dir an.
Yo.
Wie ging's dir mit diesem Film?
Ich fand ihn lustig, aber unfreiwillig komisch, glaube ich. Also alle Jokes haben jetzt nicht so wahnsinnig gezogen für mich persönlich. Das ist halt, ja, ich meine, ist eine Komödie aus 1934. Ich habe es nicht damit gerechnet, dass ich so sehr mit den Leuten in diesem Film relaten kann, dass die Relatability des Humors so, ich meine, es ist ein bisschen physischer Humor drin, das ist ganz lustig irgendwie, so, also irgendwie ein wiederkehrender Charakter, der halt so das humoristische Outlet manchmal ist. Vollkommen verdient im Übrigen, wie alle Männer in diesem Film, das ist ein bisschen Feminist-Icon. Fragezeichen. Also wir haben so ein bisschen so ein, klar, sind Verbrecher, aber wir haben dieses leicht Robin Hoodig angehauchte Subplot, dass da halt eine Frau irgendwie eklige alte Kerle, die sie abschleppen wollen, um ihre Autos bringt.
Ja,
und
ja.
Das finde ich sehr nice. Dann der Queerbait oder Queercode. Man ist sich nicht sicher, vermutlich eher Queercoding, weil ich weiß nicht, ob Queerbaiting sich in 1934 ausgezahlt hätte. Das Queercoding von dem Krawattenmann.
Ja.
Wobei die Fixierung auf Krawatten, mein ehemaliger BK-Lehrer würde sagen, da ist ja auch ein Phallus drin.
Ich glaube, das ist kein Zufall.
Ja. sehr lustig. Und einfach so da, die Dynamik ist ganz fresh. Hab mich ein bisschen an, wie heißt er mit Eva Green und den zwei Dudes, so die Anfangsromanze in dem Film erinnert.
Eva Green
so und der, zwei Dudes. Der erste, der Film, mit dem Eva Green irgendwie bekannt wurde, so ein französischer Film, egal.
Okay.
Ja, die irgendwas, Dreiecksbeziehung zwischen zwei Kerlen und Eva Green. Aber mehr so eine Ménage à trois. Aber coole Dynamik. Das Ganze, also die erste Hälfte war ganz nett, weil ich einfach diesen absolut gespoilten Daddy's Boy einfach vollkommen gegönnt habe, mehr und mehr herunterzufallen. Dann dieses Ganze, die Heists, die 1934 Heists, so,
ja.
Fand ich sehr cool inszeniert und auch einfach. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie in die Old Times sind, die da halt haben sich dann zwei irgendwie als Ablenkung gestritten und die anderen beiden haben das Auto kurz geschlossen und sind weggefahren. So einfach so
ja.
gute klassische Moves einfach.
Ja.
Schön inszeniert. Generell die Verfolgungsjagden, da merkt man so die Liebe zur Verfolgungsjagd. Und ich habe auch das Gefühl, das ist technisch. Du hast ja gesagt, und ich habe auch ein bisschen gelesen jetzt, er ist schon sehr Indie, aber es sieht technisch yeah. eigentlich überhaupt nicht nach Indie aus. Im Gegenteil. Also es ist sogar eigentlich viel krasser als Dinge, von denen ich denke, so, ja, das ist eindeutig im Studio und ich sehe halt den Film im Hintergrund laufen. So, also
an der Stelle, das kann ich ja sagen, dadurch, dass sie kein Budget für nichts hatten, haben die diese Verfolgungsjagden ohne Genehmigung im echten Pariser Straßenverkehr einfach gedreht.
Ja, das sieht man auch. Also ich meine, das ist ja wirklich so, da ist eine fucking Kamera auf einem Auto, so in 1934. Ja. Das ist krass.
absolut.
Life finds a way. Das alles fand ich cool. Ich fand irgendwie die zweite Hälfte, als es dann sehr um diese Intrigen in dieser Gruppe ging und dann die Liebesgeschichte zwischen ihm und der Frau, die ich einfach unnötig fand. Der hätte einfach mit dem Krawattentypen glücklich werden sollen. ja. Wobei das Drama am Ende um dessen Tod war dann wieder ganz so, okay. Und dann wiederum so, okay, cool, wir haben uns jetzt quasi mit dem Tod von diesem Typen erkauft, dass ihr zwei nach, was weiß ich?
Casablanca.
Ich weiß gar nicht, ob sie dann nach Casablanca fahren.
Ich glaube, es wurde gesagt.
Na, es wurde sogar gesagt. Okay, gut. Mit Daddy's.
Oder zumindest angedeutet, ja.
Und full circle, mit Daddy's Money. Er hat nichts gelernt. Eigentlich auch. Ne?
Man hofft, er hat was rausgezogen aus der Geschichte.
Das Einzige, was ich irgendwie in seiner Situation, also ne, er ist halt zusammen mit einer Frau, die ihm mehrfach sagt, so, ich tue es alles, was du willst. Wo ich auch denke, ja, natürlich haben wir 1934, aber girl, you can do better. So, das sind meine Gedanken zu Mauvaise Graine.
Alright.
Ein Actionfilm aus 1934 mit, also der von der Story von Adam Sandler hätte sein können. Aber schlechter.
Ja. Ich kann es sehen. Wie ging es denn dir?
mir ging's ähnlich. Ich fand vieles cool. Ich war bei vielen überrascht, als ich dann deinen Text gelesen hatte, wie wenig Budget sie an die Sache ging und wie viel einfach so, okay, oh, fuck, ich muss alles irgendwie, I have to figure out everything und er muss halt irgendwie alles stemmen und schauen, dass das irgendwie hinbekommt. Und ich finde, bezogen darauf, finde ich viele Sequenzen ziemlich fresh, ziemlich irgendwie high quality, considering. Aber dann auch wiederum, ja, es ist halt ein Film aus den frühen 30ern, der halt sehr stark halt auch da hingehört. Also allzu viel irgendwie Zeitlosigkeit ist dann jetzt nicht drin. Deswegen wahrscheinlich kennt man den auch nicht und hat man von denen nicht viel gehört. Deswegen war ich immer so, ja, okay, es ist ein schönes so, wie sagt man, es ist so ein Fenster ein bisschen in die Zeit und in das Setting und in das Land und halt in den Filmemacher. Aber viel mehr konnte ich aber auch leider nichts draus ziehen. Also weder die Komik noch der Plot noch die Romanze haben mir viel gegeben. Und dann war es einfach, ich finde es auf der technischen Seite sehr interessant, aber dann so einfach nur als Film selber hat er mich ziemlich kalt gelassen. Also sehr so Middle of the Road, Durchschnittsfilm. So, ich fand ihn nicht besonders schlecht, aber ich konnte auch nicht wirklich viel Gutes rausziehen. Aber auf jeden Fall interessant mit der ganzen Backstory ist es sehr cool, jetzt hier endlich angekommen zu sein und dann zu schauen, wie es dann weitergeht.
Ja, genau, so ging es mir eigentlich auch. Also ich hatte den geschaut, bevor ich irgendwie angefangen habe, irgendwas zu lesen. Also ich habe einfach nur gesehen, okay, Billy Wilders erster Film ist auf Französisch, why? So, ich habe mir dann schon gedacht, okay, das hat wahrscheinlich irgendwas mit Flucht vor den Nazis zu tun, weil, ne, 34, ne. So, also das habe ich mir schon zusammengereimt, aber ich hatte jetzt keine Backstory oder so. Und ich war tatsächlich leicht positiv überrascht von dem Film. Also für meine erste Intention bei einem Film von einem sehr bekannten Regisseur, von dem man noch nie gehört hat, ist ja immer so, okay, gibt wahrscheinlich einen Grund, dass man noch nie davon gehört hat. So. Aber ich fand ihn besser als erwartet tatsächlich. Und das liegt viel, glaube ich, an diesem Indie, wir machen es einfach Vibe, den der Film halt tatsächlich so hat. Also mir ging es eben genauso, dass diese Verfolgungsjagden sehr beeindruckend auf mich gewirkt haben, als sehr real, weil sie es offensichtlich waren. So, ne? Also nicht so diese klassische Rear Projections, diese sehr offensichtlichen, die man aus der Zeit kennt. Und ich hatte auch so, ja, ich stimme absolut zu, ne? Love Story ist bei weitem nicht das Interessanteste, was man jemals, also ne, sehr uninteressant. Was mir aber gefallen hat, ist die Charakterzeichnungen, ne? Auch von unserem Hauptcharakter, also so dieses Spoiled Rich Kid, der dann halt einfach in dem Moment, wo er Konsequenzen für seine Spoiledness erhält, direkt in die Kriminalität geht und dann in dieser kriminellen Gang das Erste, was er macht, ist einen Arbeiteraufstand anzetteln und für mehr Geld für die Arbeiter zu verhandeln. Ja. Das ist halt einfach so direkt, okay. Der kommt in die. Ein Sohn aus reichem Hause, der als erstes, wenn er kein Geld mehr hat, direkt in die Kriminalität geht und dann da für die Rechte der Arbeiter direkt einsteht, ist halt einfach eine sehr lustige Character-Arc. Also damit hatte ich schon Spaß, das fand ich sehr lustig. Und so diese Freundschaft in Anführungszeichen mit ihm und dem Krawattenmann, die fand ich schon, also die Dynamik zwischen den beiden fand ich einfach interessant. Und was mir auch gut gefallen hat, ist die hauptsächlich die eine Heist-Sequenz, ne, wo sie, unsere Protagonist, also sein Love Interest, diesen alten Mann da irgendwie ablenkt im Café, ne, und sie dann sein Auto klauen und dann das mit dem Nummernschild, ne, dass dann dieses Nummernschild da liegen bleibt und dann gabelt das dieses Kind auf und du weißt, irgendwann kommt das wieder, so, ne.
Ja.
Also das fand ich schon einfach von der Konstruktion sehr intelligent. Und wo das dann dazu geführt hat, ne, dass dann die Polizei diesen Laden hochnimmt, das fand ich auch dramatisch ziemlich effektiv. Also ich fand der Aufbau dieser kriminellen Gang, mit der wir definitiv mitfühlen sollen, ne, ich glaube, Luke, du hast Robin Hood erwähnt, ne, das hat definitiv diese Vibes. Also wir sind 100% auf Seite der Autodiebe und nicht auf Seite der Polizei hier, rein von den Sympathien her. Das wurde in relativ kurzer Zeit, finde ich, sehr effektiv aufgebaut. Und du willst nicht, dass den Charakteren irgendwas passiert, so, ne? Und wenn dann der Krawattenmensch stirbt in dem Raid, dann ist das sehr tragisch und dann ist es emotional, so, ne? Das hat für mich tatsächlich überraschend gut funktioniert. Ist es jetzt ein Film, der mir wahnsinnig im Gedächtnis bleiben wird? Auf keinen Fall. Also, ne, die Love Story ist zu uninteressant und die Actionsequenzen sind sehr beeindruckend, vor allem mit der Backstory, aber es ist jetzt nicht. Also mir ist vor allem diese Heist in erster Linie im Sinn geblieben und das mit, ne, diese Suspense-Geschichte mit dem Nummernschild und diese kurze Verfolgungsjagd durch Paris. Viel mehr, ne, ihr habt erwähnt, der zweite Teil fällt dann halt stark ab, wo es dann mehr um die Beziehungen zwischen ihr und ihm geht und, ne, das Drama mit dem, ne, wir müssen den Bruder, naja, fährt er nochmal zurück, um den Bruder zu holen, ist er aber tot, und dann fährt er wieder zurück. Das ist jetzt nicht die Höhe der Dramakunst.
Ja.
Aber ich fand halt tatsächlich auch, dass es dann gerade im Kontext dessen, der Produktionsbedingungen, in denen dieser Film entstanden ist, vor allem der Zeit, in denen der Film entstanden ist, ne, so, okay, das ist eine Gruppe Flüchtlinge aus der deutschen Filmindustrie, die vor den Nazis abhauen und sich in Paris irgendwie beschäftigen müssen und machen einfach diesen Film. Das hat schon irgendwas Cooles, finde ich.
Mhm.
Ja, und der total. Film hat so eine Dynamik, so ein Indie-Flair, wo man das auch spürt, finde ich.
Das stimmt schon. Also er wirkt an Teilen so wie so ein halbes Desaster, weil einfach so, ich habe das Gefühl, okay, hier fehlt irgendwie was. Und dann gibt es wieder Teile, die so richtig inspiriert sind. Also auch die Luftaufnahme bei der ersten Verfolgungsjagd. Einfach, yo, das könnte halt auch einfach ein Drohnenshot aus 2023 sein.
Ich finde, du kriegst so ein Gespür für Paris aus der Zeit, was du nicht kriegen würdest, wenn das alles im Studio gefilmt wäre, ne?
Mhm.
Und das hat Textur, das hat so einen Realo-Charakter, finde ich. Das mochte ich sehr dran. Vor allem am Anfang, ne, wo wir einfach so durch, da ist ja sogar so ein Text auf der, ich weiß nicht mehr, was genau da steht, aber so und so viele Autos gibt es zu diesem Zeitpunkt in Paris, ne? Und Das fand ich einfach interessant, so dieser Fokus auf die Autostadt Paris zu dieser Zeit. Ne? Das ist einfach, das hat Textur, das kann man spüren, das kann man riechen, so, ne? Das mochte ich.
Da habe ich auch gedacht, wir sind jetzt knapp 90 Jahre später und es fühlt sich nicht arg anders an, was dieses Thema angeht. So. Also klar, wir haben vielleicht kein
Blei. So sehen halt jetzt alle Städte aus.
Ja, genau, so sehen jetzt alle Städte aus. So damals so, Paris, oh, voller Autos.
Jetzt sind die modernen Städte sind die, die Autos verbieten.
Genau.
In der Innenstadt.
Endlich kommen wir weg. Ich meine, du kriegst schon so ein Gespür dafür, für die Bedeutung, die das Auto zu der Zeit auch hatte, finde ich. Also du kriegst schon so ein Gespür dafür, ne, auch in unserem Hauptcharakter, das ist was Besonderes, ein Auto zu besitzen.
Ja.
Also klar, es gab viele Autos zu der Zeit in Paris, ne? Es wird so langsam erschwinglich für noch nicht jedermann, aber wir kommen dahin. Mhm. Aber ein Auto besitzen, individuelle Mobilität zu besitzen, diese Form von Freiheit zu besitzen, das ist was Besonderes, ne? Mhm. Das ist was Privilegiertes, deswegen machen auch irgendwie diese älteren Männer die Frau an aus ihrem Auto, so, ne? Hier nach dem Motto, ey, guck mal, ich habe ein Auto, so, ne? Das ist halt geil. Und in dem Moment, wo Autos in diesem Umfang vorhanden sind, dann gibt es halt einen ganzen Schwarzmarkt dafür, so, ne? Und diese Gang, das ist ja schon sehr professionalisiert, was sie machen, ne? Das Auto kommt rein und wird direkt umlackiert und Nummernschild ausgetauscht und ist alles schon so zur Wissenschaft gemacht einfach. Und das mochte ich, das hatte sehr so klassische Heist-Film-Charakter einfach.
Auch diese ganze Aufstieg von ihm, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein Schnelldurchlauf durch eine GTA-Story-Mission.
Ich wollte gerade sagen, GTA, ich habe die ganze Zeit nur an GTA gedacht. Ja. Und auch teilweise so, jetzt von GTA habe ich auch direkt so den Sprung zu den Mafia-Spielen gemacht, die halt dann so eher noch in den 50ern sind.
50er wahrscheinlich.
Ja, sowas. Ja,
warte.
Nicht so, nicht ganz jeder, aber ja.
Das erste ist, glaube ich, tatsächlich so an. Zu dieser Zeit. Ich glaube, das erste Mafia-Spiel ist in den 30ern.
In den 30ern?
Ja, also, weil es wäre in der Zeit der Prohibition und das zweite ist dann in den 50ern.
Ah ja,
macht
Sinn. Ja, ja. Nee,
als sie aus dem Zweiten Weltkrieg wiederkommen und Mafia 3 ist ja dann nach Korea. Das ist ja dann in den...
Mafia 3 war in den 50ern. Ah, das was mir gerade noch irgendwie so bildlich im Kopf geblieben war. Aber ja, nee, da hast du total recht, ja. Es ist genau diese Zeit.
Ja.
Es ist halt GTA 30th Edition.
Ja.
French GTA. Ja. Ja, das hat alles so einen realen Charakter, finde ich. Und ich glaube, das kommt halt auch aus den Budgetgründen. Also zum Beispiel über das Set oder die Sets generell, die konnten kein Studio mieten. Deswegen, was die gemacht haben, die haben halt in einer echten Autowerkstatt gedreht und haben in diese Autowerkstatt auch die anderen Innensets reingebaut einfach.
Ah.
Also, naja, auch wenn wir irgendwo anders sind, dann ist das quasi ein Raum, der einfach in diese Werkstatt reingebohrt wurde. Die haben diese Werkstatt als Studio-Space quasi so genutzt, mehr oder weniger.
Ja.
Also fand ich gut. Und du merkst halt schon, naja, das ist kein Autowerkstatt-Set, das ist eine echte Autowerkstatt. Das ist, wie das aussieht. Also da kommt dieser ganze Real-Look, da ist nichts Künstliches dran. Und das mochte ich dran.
Ja, es fühlt sich echt an.
Ja.
Ja, ich meine, Billy Wilders eigene Beziehung zu diesem Film ist so ein bisschen mehr ambivalent. Also er selber hat später gesagt, er hätte keinen Spaß daran gehabt, diesen Film zu machen, weil er allein für alles verantwortlich war, mehr oder weniger. Und sie halt das Drehbuch täglich an die Drehbedingungen anpassen mussten, einfach weil sie halt kein Geld hatten und es sich immer wieder geändert hat, was sie halt zur Verfügung hatten und was nicht. Und er sei sich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht sicher gewesen, ob er überhaupt Regisseur werden wollte, ob er das weitermachen will, weil er ja aus der Autorenrichtung kommt. Und was er aber halt auf jeden Fall festgestellt hat, war, dass die Erfahrung ihm gezeigt hat, dass er es auf jeden Fall machen kann. Also, dass er das Talent dafür hat und dass er es kann.
Mhm.
So, ne? Das ist die Lektion, die er aus diesem Film gezogen hat. Aber ich meine, das war wirklich so ein Durchgangsding für ihn, weil als dieser Film 1934 in die französischen Kinos kam, war er schon nicht mehr im Land.
Ja.
Also, ne, der hat es gemacht und dann war er schon wieder weg, so. Weil er hatte dann einen Kontakt zu Columbia Pictures in den USA, zu einem anderen deutschen Auswanderer, den er halt kannte. Und dem hat er ein Treatment geschickt, das dieser mochte und ihm angeboten hat, einen Job als Autor bei Columbia zu vermitteln. Also hat den Job direkt angeboten. Sie haben ihm $150 die Woche angeboten und ein One-Way-Ticket nach Los Angeles. Das war der Deal. Und die $150 auf 6 Wochen beschränkt. Also das war quasi so, okay, wir stellen dich für 6 Wochen als Drehbuchautor an und bezahlen dir die Überfahrt nach L.A. Und das hat er dankend angenommen. Seine Freundin, Hella Hartwig hieß die ist nicht mit nach Los Angeles gekommen, weil die hatte während der Zeit in Paris ziemliches Heimweh. Mhm. Und weil sie nicht jüdisch war, hat sie beschlossen, nach Deutschland zurückzugehen. Laut Billy Wilder ist sie dann während dem Zweiten Weltkrieg in einem Konzentrationslager gelandet. hat den Krieg aber allerdings überlebt und ihn später in Los Angeles sogar mal besucht.
Ah.
Also das ist einigermaßen glimpflich ausgegangen.
Verrückt.
Für sie, den Umständen entsprechend. Doch am 22. Januar 1934 haben die beiden erstmal auf Wiedersehen gesagt, als Billy Wilder auf die HMS Aquitania nach New York gegangen ist. Und in New York hat er dann erstmal, das erste Mal seit 12 Jahren, seinen älteren Bruder Billy, nee, Willie, Willie Wilder wieder getroffen. Und so den ersten Eindruck von New York, den er beschrieben hat, war, dass Amerika sich für ihn wie so ein magischer Ort angefühlt hat, ne? Weil er immer davon geträumt hat. Seine Mutter war als Jugendliche mal in Amerika gewesen, war so ein Amerikanophil, sag ich mal, ne?
Mhm.
Da hat er seinen Spitznamen her, weil seine Mutter auf Western-Mythen stand und so weiter. Das heißt, und dann fährt er nach New York und hat es so beschrieben, es war Schnee gefallen, die Freiheitsstatue, bla bla bla, so, ne? Die klassische Immigrantengeschichte so ein bisschen.
Total. Ich meine, in so vielen Filmen auch so verewigt.
Ja,
in diesem total. Visuellen Gefühl.
Ja. Absolut. Und dann können wir in der nächsten Woche, in der nächsten Episode drüber reden, wie dann seine Immigrantengeschichte weitergegangen ist, weil so glimpflich war das dann nicht mehr.
Hm.
Weil so diesen, ne, was man in Godfather und so weiter gesehen hat, so diese erste größere Immigrationswelle, die war ja dann schon vorbei und die Amis haben dann kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, gerade auch mit dem Blick auf die ganzen jüdischen Flüchtlinge, die plötzlich nach Amerika wollten, ihre Immigrationsregeln verschärft.
Mhm.
Also er ist da mit einem 3-monatigen Touristenvisum eingereist.
Oh.
Also war nicht mehr so, dass man da einfach kommen konnte.
Ja, ich kann mich erinnern, da gab es auch irgendein YouTube-Essay, das ich mal gesehen hatte. Und dann haben sie darüber geredet, wie zu der Zeit, da haben sie verglichen vor ein paar Jahren, die Akzeptanz für syrische Flüchtlinge und die höher war als die Akzeptanz für jüdische Flüchtlinge während des Zweiten Weltkriegs.
Ja.
In der Bevölkerung.
Absolut. Ich meine, die haben ja dann auch, wenn der Weltkrieg dann schon läuft, also der Krieg in Europa zumindest, ja auch teilweise Flüchtlingsschiffe einfach abgewiesen, ne? Die dann wieder zurück nach Europa mussten oder woanders hin. Also da war er jetzt noch nicht dabei. Er konnte einreisen, aber halt unter einem Touristenvisum. Und ja, in der nächsten Episode reden wir dann drüber, wie das dann mit seinem Immigrationsding weitergegangen ist, weil das war nicht einfach. Eine lustige oder ein krassen Fakt, den ich noch habe, ist, dass Danielle Derieux, die Hauptdarstellerin von diesem Film, noch bis 2016 aktiv als Schauspielerin war.
Krass.
Ja, ich war auch voll überrascht. Ich habe drauf geklickt und dann der erste Film war Persepolis und ich so, what?
Ja, die war bis 2016 aktiv und ist 2017 im Alter von 100 Jahren gestorben.
Das ist ja krass.
Also die hat ja quasi die gesamte Filmgeschichte miterlebt.
Ja.
Bis fast heute so, ne?
Krank.
Also irre einfach.
Ja.
Also die war zum Zeitpunkt dieses Drehs 16, das heißt 34, dann war die 1918 geboren, ja, okay. Also direkt am Ende des Ersten Weltkriegs geboren und dann, nee, 17 geboren, na, wenn sie 100 war, 2017, ja, so kann man es einfacher rechnen, 1917 geboren, also so gegen Ende des Ersten Weltkriegs und dann bis quasi heute, bis ich schon selbstständig war, hat sie noch gelebt. Das ist mein Fuck einfach.
Das ist total verrückt. Ich meine, es ist so.
Ich habe meinen Bachelor fertig gemacht.
Ja. Es fühlt sich so weit weg an, diese Welt, die wir in diesem Film sehen. Und ich will vergessen manchmal, dass es schon sehr viel näher dran ist, als es wirkt. Also,
hatte ich damals bei Directed by Alfred Hitchcock ist mir das erstmal, oder habe ich so ein Gespür dafür gekriegt, wie jung Film als Medium eigentlich ist.
Mhm.
Weil Hitchcock ja auch quasi, der ist geboren, wo die ersten Nickelodeons so rauskamen, ne? Die ersten, diese Filmautomaten und dann langsam das Kino und so, ne? Also wirklich zum Start der kommerziellen Filmgeschichte. Und bis zum hatten wir dann am Ende der Staffel der Serie gesagt, so, ne, bis zum Start des Blockbusters quasi gelebt hat. Und das ist nicht lange her, dass Film erfunden wurde. So. Es ist eine unglaublich junge Kunst einfach.
Ja.
Ja, Start vom Blockbuster vor 50 Jahren und wir sind jetzt auch schon alle fast 30. Also wir sind, es ist nicht viel länger die 70er als die 90er. Ja.
Ja. Verrückt. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt hier in dieser Filmografie weitergeht. Ich habe ja vergleichsweise viel davon gesehen, wenn ich es an Hitchcock denke, so im Nachhinein.
Wenn du auf Letterboxd auf ihn drauf gehst, wie viel Prozent, also wie viele?
Ja, das habe ich halt nicht gelockt, das ist halt das
Ding. Ach so, ja.
Okay, also weil ein paar sind einfach noch von irgendwann mal.
Ich habe einfach nur Top 250 gesehen. Also ich habe nur drei Filme gesehen.
Ja. Nee, genau. Also ich freue mich. Freue mich total.
Habt ihr denn ein Fazit oder letzte Gedanken zu Mauvaise Graine? Wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel über den Film geredet, aber Ich glaube, verständlicherweise. Ja, habt ihr letzte Gedanken dazu? Irgendwas, was ihr noch zu dem Film sagen wollt?
Einfach ein Teil von der Filmgeschichte. Und ich finde es schön, dass ich den gesehen habe. Aber ja, hat mich nicht umgehauen.
Nee, dito. Ist ein Einstieg.
Ja. Ich finde, es ist ein interessanter Einblick in einen Ort und eine Zeit. So, ne? Also ich finde, es ist schon wert, ihn anzuschauen. Also ich kann es auch empfehlen, wenn man, der ist auf dem amerikanischen Mubi. Das heißt, wenn man Mubi-Abo hat, einfach ein VPN reinhauen, dann kann man den sehen. Ich finde, es ist wert, den anzuschauen, weil es einfach ein interessantes einfach dadurch, dass es so dokumentarisch fast ist, weil die kein Geld hatten, gibt es einem, finde ich, so ein interessantes Gespür für diesen Ort, also für Paris 1934. So, ne? Also das kriegt man dadurch. Oder 1933 haben sie es ja gedreht. Und das mochte ich. Und ich finde so als Konstruktion von ein paar coolen Heist-Sequenzen und interessanten Autoverfolgungsjagden im echten Pariser Stadtverkehr, ist es halt einfach, das ist cool. Also ich bereue es überhaupt nicht, den gesehen zu haben. Storymäßig ist, da gibt es ja jetzt nicht so viel zu sagen. Also,
ja, nicht wirklich.
Das ist jetzt nicht, wofür der Film bekannt ist oder ja. Wofür man ihn gucken würde, ne, wenn ich ihn jetzt empfehlen würde. Aber nein, ich habe es nicht bereut, ihn zu sehen. Ich fand's halt, ich finde es sehr interessant, dass seine Filmografie als Regisseur startet mit einem Film im Exil in Frankreich, wo er nie wieder einen Film gemacht hat, 8 Jahre bevor er seinen zweiten Film gemacht hat, der dann schon in Hollywood in den USA ist. Also da ist, ich bin gespannt, ich habe ja jetzt noch nicht weitergelesen in den Biografien, ich weiß, habe so ein ungefähres Gespür, er hat halt viele Drehbücher geschrieben, ich weiß, er hat viel mit Ernst Lubitsch zusammengearbeitet dann, der so sein Mentor war, und Billy Wilder hatte auch bis zu seinem Tod in seinem Büro ein Schild hängen mit, ich glaube, How would Lubitsch do it oder What would Lubitsch do, irgendwie sowas. Also er hat quasi immer versucht, an Ernst Lubitsch ranzukommen, den er halt vergöttert hat, und seiner Ansicht nach hat es nie geschafft. Also ein anderer deutscher jüdischer Regisseur, der aber schon in den 10er-Jahren in die USA übergesiedelt. Das heißt, der ist jetzt nicht damals vor den Nazis abgehauen. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder nach Deutschland zurückgekommen. Das ist auch nochmal eine interessante Geschichte eigentlich. Aber mehr dazu erfahren wir dann in der nächsten Episode, wenn wir über einen Film reden, wo ich sehr gespannt bin, weil der Titel...
Ja.
Schauen wir mal. Der Titel ist The Major and the Minor. Ein Wortspiel, das mich aufhören lässt. Der Major und das Mädchen auf Deutsch. Naja, wir werden sehen, worum es da geht.
Yep.
Mit Ginger Rogers in der Hauptrolle, das finde ich sehr cool.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe ja schon gelesen, das soll der Durchbruch gewesen sein an der Stelle. Aber ich will ja nicht spoilern.
Absolut, das ist das, was ich auch gelesen habe. Ja. Aber wie es dazu kam, dass er den gemacht hat und so, das weiß ich noch nicht. Das erfahren wir dann in der nächsten Episode. Bis dahin würde ich sagen, Ich hoffe, ihr habt Bock, wie ich, ein weiteres Jahr in eine Filmografie so richtig einzutauchen.
Auf jeden Fall.
In Filmgeschichte einzutauchen.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich extrem.
Und eine Sache, die ich interessant finde, also das muss ich noch kurz loswerden, weil das wird ist so ein bisschen, was ich mir vorgenommen habe, jetzt zu gucken, ob sich das bewahrheitet über den Rest der Staffel. Das bisschen, was ich bisher zu ihm gelesen habe, erscheint mir Billy Wilder so ein bisschen wie ein Anti-Hitchcock. Und ich bin sehr gespannt, ob sich das bewahrheitet, nämlich, oder so das personifizierte Gegenteil von ihm. Weil er halt deutlich mehr Autor als Regisseur ist, also auch immer sich mehr als Drehbuchautor als Regisseur gesehen hat. Mehr interessiert, also weniger interessiert ist an irgendwie der coolen filmischen Umsetzung und mehr interessiert an originellen Geschichten. Während Hitchcock ja mehr an der Regie interessiert war, ne, die Geschichte darf sich wiederholen, wenn es sein muss. Und er hat gern mehr technische Spielereien gemacht, Regiearbeit, coole Sachen umgesetzt. Wilder ist so ein Typ, der wohl nie stillsitzen konnte. Ne? Rasender Reporter, bla bla bla. Hitchcock ist ja sehr statisch, der saß immer rum, ist teilweise am Set eingepennt. Wilder hat mit ein paar wenigen Co-Autoren seine ganze Karriere lang gearbeitet. Also ne, sehr lange Beziehungen mit Co-Autoren eingegangen. Hitchcock hat seine Co-Autoren ausgetauscht, wenn es sein muss. Wilder war wohl ein ziemlicher Womanizer. Hitchcock hat sich selber als impotent bezeichnet. Hitchcock war katholisch, Wilder war jüdisch und so weiter und so weiter. Also das ist so ein Gefühl, das ich einfach bekommen habe jetzt in diesen kurzen Infos, dem bisschen, was ich bisher von ihm gelesen habe. Und halt trotzdem beide europäische Expats, die in den USA so ein bisschen oder in Hollywood so ein bisschen so eine Außenseiterrolle hatten und trotzdem halt ein paar der wichtigsten Filmemacher ihrer Zeit sind. Also ich bin sehr gespannt, ob sich dieses Bild hält über die Staffel oder ob ich mir das jetzt nur zusammengereimt habe.
Werden sehen.
Ja, und wie gesagt, nächste Episode ist The Major and the Minor. Bis dahin, danke euch, dass ihr dabei seid.
Bitte, bitte.
Und danke euch da draußen fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin.
Tschüss.